Du hast ja einen coolen Zopf. Den finde ich ja genial. Aber den hätte ich auch gern. Halleluja. Das muss ein bisschen demütiger sein, sonst sehe ich so schlecht. So. Wieder das erste Bild kriegen, für die mit einem kurzen Gedächtnis. Am Ende des Jahres werden wir von seiner Gnade mit Sicherheit genommen haben. Weil man vergisst so viel von Predigten, man vergisst so viel im Laufe eines Lebens, was alles so gelaufen ist. Aber ich möchte täglich von seiner Gnade nehmen. Gnade um Gnade. Diese Woche, na, ich gebe euch noch ein Erinnerungsfoto, wo der Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich kenne die in der Begegnungskirche und die kennen mich hoffentlich auch. Das steht etwas anders da, aber ihr wisst schon. Diese Woche im Gebet ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass ich da saß und betete und dachte, bete ich überhaupt richtig? Will Gott das überhaupt hören, was du ihm jetzt sagst? Ist das alles so in seinem Sinne? Oder beruhige ich nur mein eigenes Gewissen? So ein Ersatz für das Selbstgespräch in der Badewanne. Paul, eigentlich so schlecht bist du ja gar nicht. Es gibt viel Schlimmere. Ihr kennt solche Selbstgespräche. Oder wenn du dir mit dem Hammer auf den Daumen gehauen hast, dann hast du auch ein Selbstgespräch. Was bin ich doof gewesen? Warum habe ich den getroffen? Und so weiter. Manchmal scheint es mir, werden Gebete genauso. Und ich habe gedacht, vielleicht muss ich nochmal neu buchstabieren, wie das mit dem Beten wirklich ist. Weil die Jünger hatten ja auch die Schwierigkeit, als sie Jesus beobachtet hatten, wie er gebetet hat, kommen sie schließlich zu ihm und sagt, wie hast du das gemacht? Lehr uns doch beten. Johannes hat doch auch seine Jünger gelehrt, wie man beten sollte. Und dann kommt dieses bekannte Gebet oder den Prolog dahin, wo Jesus in Matthäus 6 Vers 5 bis 13 seinen Jüngern Folgendes mit auf den Weg gibt, als sie ihn fragten, wie man eigentlich richtig beten soll. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört. Sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir beten dieses Gebet Sonntag für Sonntag. Ich versuche es in unsere Liturgie einzubauen, weil ich denke, das ist ein Gebet, was Jesus als Schablone für seine Freunde, die ihn fragten, gegeben hat. Aber die Frage ist natürlich, mache ich das immer richtig mit dem Gebet? Ich komme darauf zurück. Und das Erste, was Jesus hier sagt, wie wir es nicht machen sollen. Ich glaube, auch das ist ja ein Ausschlusskriterium oder ein Einengungskriterium, wenn man sagt, wie was nicht sein soll. Und dann geht er darauf ein, wie es sein soll. Er geht also hier und sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Das ist eine steile Aussage. Ich bin ja noch in der Gesellschaft groß geworden, als ich in die Lehre kam. Da wurden einmal in der Woche Lohntüten ausgegeben. Ich habe mein erstes Lehrlingsgehalt noch in der Lohntüte bekommen. Dann musste man hingehen an den Ausgang der Fabrik und da standen da die Kassierer mit Namenskarteikärtchen und hinter jedem Karteikärtchen war eine Tüte. Und dann wurde die Tüte genommen und da war mein Wochenlohn drin in der Lehre. Und dann war es sehr interessant, um die Fabrik herum standen dann öfters ganz viele Frauen, die ihre Männer abgeholt haben, damit die nicht in der Kneipe abtauchten, um die Lohntüte direkt zu versaufen. Das war eine große Tragik und die Kneipen in der Umgebung, die haben geblüht. Und ich weiß um diese Tragik, wenn am Montag die Mutter nicht wusste, was sie einkaufen sollte, weil das Geld versoffen worden war. Wenn ihr also so gesagt wird, wenn ihr betet, ihr habt euren Lohn dahin, dann ist es genauso, als wärst du mit der Lohntüte in die Kneipe gegangen und hättest es versoffen. Dann hast du in der Woche nichts mehr davon. Dann hättest du dir das Ganze sparen können. Das sagt der Herr Jesus. Und ich habe gedacht, das ist ja nur sehr in dieses hebräische, jüdische Denken hineingesprochen worden. Ihr sollt nicht so wie die Heuchler beten in den Synagogen, an den Straßenecken. Das macht ja von uns keiner mehr. Ich habe jedenfalls von euch noch keinen an der Straßenecke stehen sehen und sagen, oh Halleluja, Gott ist gut. Ich preise dich für die Wiedervereinigung. Halleluja, stellt sich noch auf eine Kiste, dich holen Leute runter. Ja? Sie sagen, jetzt ist hier ein Durchgeknallter, der muss auf Bonnies Ranch abgeliefert werden. Ich weiß nicht, ob du mal am Kudamm gebetet hast. Habe ich ein paar Mal gemacht bei einer Straßenversammlung. Da stehen ja noch ein paar hinter dir. Ja? Ist ein ganz komisches Gefühl. Jedenfalls, wenn du die Augen aufmachst und die Leute dich angucken, wenn du da auf der... da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich will es in meine persönliche Gebetsgegenwart hineintransponieren. Die frommen Selbstgespräche kenne ich schon. Sehr genüge im Gebet. Dass ich dann so bete, ach ja... Du weißt ja schon, wie es mir geht. Du kennst meine Gedanken ja auch von Fernen. Deswegen weißt du auch, dass es mich momentan hier unten so reißt, nicht? Ich hätte gestern nicht so viel essen sollen, du weißt ja, Herr. Die Lohntüte ist schon versoffen, sage ich dir. Das Zweite, oft werden in Gebeten Informationen ausgetauscht. Du sitzt in der Gebetsrunde. Und da betet einer, Herr, du weißt ja, meine Schwester, der fallen momentan ständig die Haare aus. Die ist immer so nervös. Und du weißt, Schwester Erna, oder wie sie heißt, ja, nimm irgendeinen Namen. Ja, und da werden Informationen ausgetauscht, die gar nichts mit dem Gebet zu tun haben. Gott weiß das natürlich, aber du willst die anderen Beter mit informieren, ja? Ich erwische mich dabei, wie ich sowas mache. Bei der letzten Gebetsgemeinschaft, wo ich war, ich will jetzt nichts drauf. Da fiel mir dann auf einmal ein, sah, ey, musst du Gott noch informieren darüber, was die anderen Beter noch wissen sollen? Noch schlimmer ist das, wenn du sagst, ach ja, du weißt ja, Bruder Kunibert, der ist wieder in Sünde gefallen, der hat geklaut bei Aldi, ja, schenk ihm doch eine Bekehrung. Ja, jeder weiß, wer Kunibert ist, dann spätestens, ja. Die fromme Gebetsgemeinschaft, nicht? Oder Gebetsrituale, wenn Gebete nur noch formal gesprochen werden. Es gibt so Mühlen, nicht? Gebetsmühlen bei den Buddhisten, wa? Beim Buddhisten oder Hinduisten? Bei den Buddhisten, im Osten. Ja? Die drehst du, die leiern die Gebete für dich. Und manche von den Muslimen, siehst du, die schieben dann immer so Perlen durch. Statt in der Nase bohren, schieben die Perlen. dann hat sowas nur noch ein Ritual. Ja? Das ist so, das ist ganz gefährlich. Sie meinen, damit passiert was. Jeder hat so seine Gewohnheiten, ja, und sie schieben das nur noch. Und ich frage mich manchmal, wie ist das mit uns Frommen, wenn wir nur noch Rituale haben? Wenn das Tischgebet ist wie am Kopfkratzen, ja, das ist eine Gewohnheit, aber sonst nichts mehr. Was ist damit? Dann dachte ich, ja, die will ich auch nicht haben. Aber dann die Ego-Gebete. Das war für mich ein ganz besonderer Fall. Herr, segne mich. Das ist ganz klar, ist ein Ego-Gebet. Aber ich sag mal, viele, die für ihre Kinder und Kindeskinder beten, die beten zum großen Teil egoistisch. Weil ich sag mal, wenn du ein Kind hast, das klauen geht, ist das nie gut für dein Image. Und ist auch nicht gut für dein Kind. Da fängt die Grenze so an. Ab wann bete ich dann egoistisch? Und nicht mehr, Herr, mein Kind soll dir Freude machen, soll dir Ehre bringen. Deswegen hilf ihm doch. Da kommt es auf eine andere Ebene. Oft bete ich solche Ego-Gebete, nur damit es in meinem Umfeld ruhig ist. Schenke Frieden in der Gemeinde, ja? Damit ich keinen Stress als Pastor habe. Und dann noch so ein Ding, wo ich meine Lohntüte vergeigen kann, ist bei den Mangelklagen, die ich habe. Herr, ich habe zu wenig Geld. Herr, ich habe zu wenig gelernt. Ich brauche deinen Heiligen Geist in der Prüfung. Dass es sich nur um unsere Mangelsachen dreht. Der Herr Jesus sagt, er weiß schon lange, bevor wir was aussprechen, was wir bedürfen. Vielleicht wäre es ideal, schon mal zu danken für das, was du kriegen wirst. Die werden in unserer Umgebung sehen. Hier, glaube ich, müssten wir umdenken, damit unser Lohn nicht weggeht. Ich bin für Fürbitten. Ich bin dafür, dass wir Gott bestimmte Dinge sagen, die uns auf dem Herzen liegen. Aber manchmal wäre es vielleicht besser zu fragen, Herr, wie denkst du darüber? Vielleicht ist es ganz gut, dass einer kein Geld hat. Hätte er mehr, würde er wahrscheinlich leben. Wie? Ja? Und du betest ständig, Herr, segne ihn mit dem Lottogewinn. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir als Gemeinde nicht reich sind, weil uns das abhängig hält von Gott. Sonst verplanen wir das Geld ganz schnell. Vielleicht ist es gut, und wenn wir dann sagen, wir wollen mehr Geld haben, Gott schenke uns mehr Geld, vielleicht sagt er, Paul, du wirst ganz komisch, wenn du ganz viel Geld hättest. Versteht ihr? Die Frage ist doch oft, Herr, was möchtest du, was wir beten? Hier habe ich viele Fragezeichen und deswegen denke ich, Herr, du musst mich lehren, wie es denn wirklich geht. Und das ist dann interessant, was er dann sagt, wie es denn dann gehen sollte. Als erstes sagt er, geh in die Kammer. Manche Leute gehen dann zu Hause und schließen sich ab, manche gehen auf Toilette, weil die mit einem Schloss versehen ist, da sind sie alleine, ungestört, kein Telefon, kein Fernseher, nur die Bildzeitung. Ja. Jesus meint damit nicht unbedingt, dass du einen geschlossenen Raum aufsuchen musst, sondern dass du dein Herz vor Fremdeinschlüssen frei halten musst, dass er zu dir reden kann und nicht die Lobpreismusik, die im Hintergrund läuft. Geh in deine Kammer rein, geh in dein Herz, schließ ab, dass alle störenden Einflüsse beiseite sind. Das kann natürlich helfen, wenn du dann in einem eigenen Raum bist, wo keiner hinkommt, wo kein Telefon ist, kein Fernseher und kein anderes Medium. Dass du da sitzt und sagst, hier bin ich, Herr. Nur du und ich, wir haben Audienz. Es ist nämlich sehr interessant, wenn jemand kommt und möchte ein sogenanntes Seelsorgegespräch haben, meine Bürotür steht zu 99,9% immer auf. Das hängt damit zusammen, dass ich sehen will, ob meine Frau arbeitet, wenn sie ehrenamtlich im Büro ist. Ich habe die Tür einfach offen, weil ich möchte ein Pastor sein, der offen, transparent ist, dass man immer reingucken kann. Aber wenn jemand zum Seelsorgegespräch kommt, dann mache ich die Tür zu. Das geht dann nur uns was an und dem, der von oben zuschaut und mithört und hoffentlich mit seiner Gegenwart kommt. Das meint, glaube ich, Gott, wenn er sagt, geh ins Kämmerchen hinein, wir werden ein Seelsorgegespräch haben, von Herz zu Herz miteinander austauschen, dass du merkst, wie ich bin und nicht abgelenkt wirst. Das Erste wäre, wie denn dann? Geh in die Kammer und fang an, mit mir zu reden. Wie denn dann? Und hier sind wir beim Vater unser. Wie denn dann bedeutet, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich gehe mit Jesus in die Kammer rein und das Erste, was ich anspreche, ich sage, unser Vater. Oder ich kann es noch persönlich sagen, mein Vater. Das ist für viele nicht leicht zu formulieren, insbesondere dann, wenn sie einen schlechten Vater hatten oder gar keinen Vater kennengelernt haben. Was ist ein guter Vater? Ein guter Vater ist natürlich erstmal der Erzeuger selbst, der dich gewollt hat, wenn ich das auf Gott beziehe. Er hat dich mit Namen gerufen, er hat dich gezeugt. Du bist sein Kind. Das ist das Erste. Das Zweite, der Gottvater der Bibel ist dein Beschützer. Den kennen viele vom weltlichen Vater nicht, der Schutz ist. Aber man kennt die Geschichten von kleinen Jungs, wo der eine große Junge den Kleinen verprügeln will und der Kleine sagt, warte mal, ich hole meinen Papa. Der Beschützer. Bist du Kind Gottes? Und kannst du von Herzen sagen, mein Vater, dann musst du wissen, du hast einen Beschützer, der über dich wacht, der selbst sagt, er hat seine Engel befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. So steht es im Psalm geschrieben. Er ist aber auch der Versorger. Ein Vater, so bin ich groß geworden, der muss dafür sorgen, dass die Kohle rankommt, dass Essen gekauft werden kann. Unsere Gesellschaft hat es auf eine breite Ebene gestellt, ob der jetzt gut ist oder schlecht ist, das wird man in 100 Jahren sicher genau wissen. Aber manchmal denke ich mir, die Mutter zu Hause bei der Kindererziehung ist besser, wenn sie gute Mutter ist, als jeder Kindergarten. Meine Theorie. Aber der Vater, sorgt er wirklich für die Familie? Oh, da denke ich, ich bin ein schlechter Vater gewesen und ich bin immer noch kein ganz guter. Ich will einer sein, aber der himmlische Vater ist der Versorger schlechthin. Und er ist auch der Erblasser. Er sagt, er hat ein fantastisches Erbe für uns bereitet. Also hier sprechen wir ihn an, der Vater im Himmel. Das trifft natürlich nur auf die zu, die auch Kinder sind. Jesus macht es ja ganz klar, es gibt Knechte, die müssen irgendwas schaffen und machen. Und es gibt Söhne. Und manchmal denke ich mir, wir sind gerne Söhne, das hört jeder gerne. Dann lehnen wir uns zurück und sind dann die kleinen Paschas, die auf dem Fliegenteppich durch die Gegend getragen werden. Deswegen sagt der Herr Jesus an anderer Stelle, bittet um Arbeiter in der Ernte und nicht um Paschas. Und das hat einen ganz großen Vorteil, wenn ich nämlich Sohn bin, ich habe ein Anrecht auf Erbe, aber es hat auch eine ganz andere Qualität noch. Als Sohn weiß ich, wenn ich was tue, wofür ich das mache. Ein Knecht, der wird irgendwie sagen, ach mein Chef, den kannst du knicken, der haut irgendwann in den Sack und haut ab. Aber der Sohn bleibt, der weiß, wofür er sich die Hacken krumm macht. Weißt du in der Nachfolge, für was du Gott dienst? Als Sohn. Bist du überhaupt unterwegs oder bist du der Pascha, der sagt, jetzt bin ich gerettet, ich bin getauft, nu kann das Ende der Welt kommen, ich warte mal. Wenn du sowas machst, ey, dann bist du ein Rabenkind, dann bist du so ein Pascha und ihr wisst, wie man mit Pascha-Kindern umgeht, ey, das ist, die werden zwar verwöhnt, aber sie werden nie Einfluss in dieser Welt gewinnen. Söhne Gottes bestimmen die Gesellschaft und bestimmen die Welt. Und ich glaube, wenn die Christen wirklich aufstehen würden, mal ganz im Ernst, sie könnten die Gesellschaft hier in Deutschland prägen. Dass wir nicht nur einen Kauder als bekennenden Christ in der Regierung sitzen haben, sondern dass ganz viele aufstehen und sagen, wir kämpfen für Recht und Gerechtigkeit, weil wir sind Söhne des Allerhöchsten. Wir wissen, wie er denkt. Ich habe es am Mittwoch in der Bibelstunde gesagt, als die Demonstrationen in Leipzig vor der Wende waren, als man sich zum Gebet getroffen hat und hat dann die Innenstadt umrundet. Bei der letzten Veranstaltung stand die Armee Gewehr bei Fuß, stand die Polizei Gewehr bei Fuß, um die Sache nach chinesischem Muster zusammenzuschießen und zusammenzuknüppeln. Und da gibt's einen fantastischen Dokumentarfilm drüber, der mit einer Aussage des führenden Offiziers, jetzt muss ich vorsichtig sein, Generals oder was er war, also er war der in der oberen Charge für die Leute zuständig. Und der Film endet mit der Aussage dieses Mannes. Er sagte, wir haben mit allem gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebet. Wenn wir zurückblicken, was das ausgelöst hat, weil Menschen aufgestanden sind und haben bekannt, wir brauchen die Hilfe von oben. Sie haben es von ihm genommen, von dem Friedensfürst und haben gesagt, ohne Waffen. Wir haben gesagt, wir bringen Licht in diese Welt und haben es symbolisiert, weil Jesus das Licht in die Welt gekommen ist. Kerzen und Gebet haben eine Sache umgebracht, die sonst nicht gebrochen werden konnte. Damit hatten wir nicht gerechnet, mit Kerzen und Gebet. Was wäre, wenn die Söhne und Töchter Jesu Christi hier aufstehen würden und sagen, wir werden das Land erobern. Wir werden Deutschland erobern. Nicht um Macht auszuüben, sondern als dienstbare Leute, die vom Herrn Jesus gesandt werden, den Menschen Gutes zu tun. Ich rufe alle Söhne und Töchter auf. Was darf dir Gott anvertrauen? Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dann wenn dann das Reich Gottes sich Bahn bricht, wenn du aufstehst und gehst, dann geht's nicht um deinen Namen, sondern dass Gott die Ehre bekommt. Dein Name im Orient hat es ja Bedeutung, das heißt der Gott, der für dich da ist, dass das wieder in unserer Stadt gehört wird und damit ungerechte Gesetze, Ungerechtigkeiten umgebogen werden. Dein Reich soll kommen. Das Reich Gottes ist überall da, wo Gott herrscht. In der Schöpfung, in der Natur und auch in meinem Herzen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, in Klammern sage ich allein, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude in dem Heiligen Geist. Was wäre das, wenn dieses Reich wieder in die Straßen hineingetragen werde? Und es scheint wichtig zu sein, wenn Gott sagt, das soll von der Gemeinde gebetet werden. Das soll von seinen Söhnen gebetet werden. Dein Reich komme, das heißt in meinem Privatleben, aber auch dann mitten in der Welt. Wie im Himmel, so auf der Erde, dass das eine permanente Erinnerungsmentalität in uns Bahn bricht, dass sein Reich sichtbar werden soll. Nicht mein Reich, nicht das Reich der Begegnungskirche, nicht das Reich der evangelischen, katholischen Kirche, sondern Gottes Reich soll wieder sichtbar werden, hier auf der Straße. Das vertraut Gott uns an und sagt, um diese Sache betet. Betet bewusst dafür, dass sein Reich kommt. Wenn in der Familie Stress ist ohne Ende, vielleicht sollten wir weniger beten, Herr, schenke eine Veränderung meines Ehemanns oder meiner Ehefrau oder meinen Kindern, sondern vielleicht sollten wir beten, Herr, lass dein Reich wiederkommen. Komm als Friedefürst, Aber das heißt auch, in seinem Reich müsste ich nach seinen Gesetzen leben. Und die Frage ist, will ich das, wie im Himmel so auf Erden? Oder habe ich meinen Lohn dahin, dass ich wieder egoistisch bete? Gott, wie betet der eine, der ein schönes Mädchen gesehen hat? Herr, mach, dass sie meine Frau wird. Wie viel Ungerechtigkeit beten wir da? Aber wenn ich sage, dein Reich, dann will ich mich unter seine Herrschaft begeben, in allem, was ich von der Schrift erkannt habe. Und ihr Lieben, an diesem Punkt scheitere ich öfters. Ich betete sonntags aus ganzem Inbrunst, aus ganzem Herzen, sage, dein Reich soll kommen und am besten rasierst du die ungläubigen Politiker in einem weg. Nein, das ist nicht sein Reich. Sein Reich fängt mit dir an, dass du sagst, ich unterstelle mich seiner Autorität. Er darf mir sagen, was richtig und was falsch ist. Und höre ich dann zu. Wer darf dir was sagen? Auf wen hörst du noch? Auf deine eigene Gelüste, auf dein eigenes Wollen? Ich kann dir sagen, hör auf damit, da scheidest du früher oder später mit. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, einen gigantischen Satz, so auch hier auf Erden. Hier wäre ein Punkt, all die Versager an dieser Ecke aufzurufen und sagen, wer nicht mehr nach seinem Willen fragt, um ihn zu tun, aber es gerne tun möchte, der soll da aufstehen und Buße tun. Jetzt gerade im Moment, es wäre ganz wichtig. All die, die wir getauft worden sind, wo wir gesagt haben, der alte Mensch soll nicht mehr regieren und trotzdem noch immer nach dem eigenen Willen leben, anstatt nach Gottes Richtlinien zu fragen, die anfangen zu interpretieren, was richtig und was falsch ist und irgendwo eine Gesetzeslücke suchen. In der Schrift steht, Gehorsam ist besser als Opfer. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Johannes 15, 12 und 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Hier weist Jesus auf sein Vorbild hin. Das heißt, sein Reich kommt. Wie sollen wir denn beten? Wie denn dann? Hier habe ich jetzt geschrieben, das uns zählt. Ist mir nie aufgefallen, weil wir das immer in Gemeinschaft beten. Deswegen ist diese Uns-Formulierung eigentlich ganz, ganz normal. Hier steht, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Das ist irgendwie komisch, nicht? Darf dieses Gebet dann nur als Rudelgebet gesprochen werden, so wo alle zusammen sagen, wir machen das gemeinsam? Oder muss ich das klammheimlich umformulieren, wenn ich das alleine beten will? Sonderbar, nicht? Unser tägliches Brot gib uns heute. Eine der ganz wichtigen Sachen in der Bibel, spätestens wenn ich Jesaja 58 lese, ist, dass wir unser Brot teilen sollen. Jesus brach das Brot, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Hier ist es drin. Das Brot, das tägliche Brot teilen lernen. Heute bei uns ist das nicht mehr so das Riesenproblem. Wir haben ja alles reichlich vorhanden, aber einige von uns kennen das noch, wo kein Brot zu kaufen war. Die wissen noch, was es bedeutet, dieses Gebet zu haben, unser Brot gib uns heute. Auch was es dann bedeutet, das Brot zu teilen, was Gott vielleicht in dieses Gebet mit hineinlegt. Wenn auf den Philippinen nach dem grausigen Wirbelsturm kein Essen mehr da ist, kein Wasser da ist, kriegt dieses Gebet eine neue Bedeutung. Und auch bei uns, wo die Geschäfte voll sind, es kann von heute auf morgen eine Flutwelle kommen, wie es schon in den Jahrhunderten in Berlin gewesen ist, und dann gibt es mal eine Zeit lang gar nichts. Aber vielleicht heißt dieses Brot auch, dass du lernst, deine Zeit zu teilen. Nebenbei, täglich sterben weltweit 25.000 Leute den Hungertod nach der UN-Rechnung. Das heißt, in 10 Tagen würde Reinickendorf nicht mehr existieren. Welche Bedeutung in diesem Gebet? Brich dein Brot den Hungrigen, habe ich mir aufgeschrieben. Wie sieht das mit den Hungrigen in der Einsamkeit, die an Lieblosigkeiten leiden und? Was wäre, wenn wir dort hineinbeten, dass dieses Brot der Gemeinschaft wieder gebrochen würde? Vergib uns unsere Schuld, das ist relativ einfach. Aber warum wieder uns? Ich habe festgestellt, in jedem Streit, den ich irgendwo habe, selbst wenn ich Recht habe, bin ich an der Ungerechtigkeit beteiligt. Also wenn mich irgendeiner in der Gemeinde ärgern sollte, dann hat er angefangen, das ist ganz klar. Aber warum ärgere ich mich dann überhaupt? Und was kommen dann für Gedanken rein? Ich bin vielleicht ganz ruhig, ganz cool. Und du sagst, ey, du bist richtig blöde. Ich grinse dann verlegen. Ich denke, naja, dir könnte ich jetzt auch einen vors Knie treten. Da zieht der andere nicht. Aber der Herr Jesus sagt, selbst was ihr in Gedanken gemacht habt. Ich glaube nämlich, bei jedem Ehestreit sind beide 100% schuld. Selbst wenn der eine ganz friedfertig ist, fragt ihn mal, was er denkt, wenn er abends im Bett liegt. Ich glaube, hier ist die Betonung uns ganz bewusst gewählt, damit ich nicht mit den Fingern auf die anderen zeigen kann und sagen, der hat angefangen, schon wenn ich das sage, der hat angefangen, versuche ich mich zu rechtfertigen, da habe ich schon verloren. Dann bin ich schon mittendrin. Bin ich mit euch da unterwegs oder bin ich nur so? Bei jedem Streit, den ich habe, selbst wenn mein Blutdruck dann hochkommt und ich über eine Retourkutsche oder über eine Verteidigungshaltung nachdenke, dann stimmt schon mehr was nicht mehr mit mir, weil ich nicht mehr glaube, dass Jesus meine Rechtfertigung ist. Ich glaube, deswegen ist das uns ganz wichtig. Vergib uns unsere Schuld. Dass wenn ich dann vor meiner Frau stehe und sage, wir haben uns gestritten im Ehestreit, nicht, dass uns dann formulieren zu sagen, ja, du bist auch schuld, sondern dass wir uns auf die gleiche Ebene begeben. Und ich dann höre, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir bezahlen die Schuld des anderen durch die vergebende Gnade von Gott. Wenn das greifen würde, ich glaube, wir könnten ganz schnell einen 3., 4., 5. Gottesdienst sonntags hier haben und die Kirche wäre noch zu klein. Ich bin auch überzeugt, dass Gott nicht unbedingt immer nach Quantität Ausschau hält, sondern nach Qualität. Die Frage, was würde passieren, wenn wir wirklich nach seinen Geboten schaffen würden, eine Woche zu leben und dabei die Freude an seinem Gesetz noch genießen können? Was könnte passieren? Würde der Geist Gottes dann nicht mit solcher Macht kommen, die Fröhlichkeit, die Freiheit Gottes durchbrechen, dass wir es nicht aushalten könnten, dem Nächsten draußen zu sagen und vielleicht laut über die Straße zu singen, es ist so schön erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Was könnte passieren, wenn wir heute wirklich ernst machen würden mit einer Entscheidung zu sagen, ich will vergeben, ich will loslassen und ich will trotz allem Versagen, was gelaufen ist, neu anfangen, weil Gott mit mir neu anfängt. Am Donnerstag Gottesdienst warne ich ab und an, dieses Gebet zu sprechen. Was ist, wenn Gott es einfordert, was du gebetet hast? Das uns zählt. Den letzten Teil, der ist jetzt schwierig. Ja, da will ich doch gar nicht hin, das kommt nächsten Sonntag. Na, jetzt habt ihr schon mal geschmult und dann kannst du entscheiden, ob du nochmal kommen willst oder nicht. Wenn du nicht wegen mir kommst, was ich hoffe, dann komm um Jesu Willen. Das lohnt sich immer. Manche Sachen, die ich raushaue, die kannst du knicken und da muss ich nachher auch Buße tun und so weiter. Das ist eine ganz schlimme Sache, wenn man hier vorne steht und das Ganze noch aufgenommen wird, dann denke ich manchmal, lösche es schnell. Ich kann natürlich ein Skript ablesen, dann habe ich alles ein bisschen theologisch besser abgesichert. Aber ich möchte mit uns zu einem Punkt kommen, mit der Versuchung. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist in jedem Hauskreis, in jeder Bibelstunde ist das einer der ganz heftig diskutierten Dinge. Wie das mit der Versuchung so ist. Weil in Jakobus 1 steht ja, dass Gott nicht versuchen kann oder nicht versucht. Stimmt etwas hier nicht an dieser Übersetzung? Das wäre ja die erste Frage. Aber ich muss euch leider enttäuschen, da steht wirklich Versuchung. Man könnte noch Prüfung und Erprobung dafür einsetzen, aber das griechische Wort steht nun mal da und du kannst es nicht wegdiskutieren. Und da sind wir Pfingstler ja hoffentlich auf dem Kurs, dass wir sagen, wenn es geschrieben steht, darf ich es nicht einfach weginterpretieren. Nur weil ich es vielleicht nicht verstehe. Deswegen nehme ich euch einen Moment auf die Versuchungsliste mit hinein und ich gebe mal so ein paar theologische Deutungen weiter. Führe mich in der Versuchung, haben Leute gesagt. Und dann finden sie Bibelstellen, die das also wunderbar belegen. Wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Der Teufel kommt selbst und ist auch wunderbar, wie er dort geführt wird, dass er widerstehen kann, können wir jetzt sagen. Da lassen sich Stellen für finden, aber es tut mir leid, es steht da nicht so. Das in das fehlt. Ist schwierig, ne? Also wenn du damit Schwierigkeiten hast und betest und führe mich in der Versuchung, du machst keinen Fehler, sage ich mal. Es gibt genug Ergänzungen, die du in der Bibel belegen kannst, Beispiele, dass es nicht verkehrt ist, so zu beten. Aber hier steht es halt nicht so. Manche sagen, vielleicht ist die Versuchung ja eigentlich gar keine richtige Versuchung, sondern ein Test, damit Gott klären kann, wie weit dein Glaube reicht oder dass du das besser weißt. So die klassische Geschichte ist dann, wie Abraham seinen Sohn opfern sollte, nicht? Das kann man als Beispiel dann nehmen. Dann sagt doch Gott, nachdem die ganze Geschichte zu Ende gegangen ist, jetzt weiß ich, wusste er das nicht vorher? Jetzt weiß ich, dass ich dir vertrauen kann, dass du an mich glaubst. Jetzt weiß ich, steht da. Ja, Gott führt uns manchmal in Dinge hinein, damit wir sehen, wo unser Glaube ist. Damit Umdenkungsprozesse beginnen, wo wir absolut fehlprogrammiert waren. Ich glaube, der ein oder andere von uns geht derzeit durch Schwierigkeiten hindurch, weil Gott ihnen was lehren will. Weil du sonst nicht zuhören würdest. Schwierige Aussage, nicht? Aber ich glaube, es ist so. Ich denke, dieser nicht biblisch fundierte Spruch, Not lehrt beten, hat auch heute noch seine Berechtigung. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Versuchung, ja, da ist dieses gleiche Wort wieder. Warum? Weil wenn du da durchgegangen bist, und dein Glaube bewährt worden ist, du wirst auf einer anderen Ebene vorwärts gehen können. Ich bin deswegen überzeugt, dass es nicht immer unbedingt statthaft ist zu beten, Herr, nimm diese Trübsal jetzt von der oder der Person weg. Vielleicht hat Gott sie ja zugelassen, damit da Veränderungen im Leben stattfinden, die in der Ewigkeit eine viel größere Bedeutung haben. Mancher Windhund bekehrt sich eigentlich erst am Sterbebett, wenn es ihm richtig dreckig geht. Vorher hat er alles im eigenen Griff drin. Aber ich möchte es auf mein Leben beziehen. Dinge, wo ich durch tiefe Täler gegangen bin. Ich habe euch immer wieder erzählt, die Geschichte, wie die große Menge an Obdachlosen im Südstern da waren. Wie wir Gottesdienste Donnerstag für Donnerstag hatten mit 200, 250 Männer und Frauen. Und dann haben wir diesen Riesenstress im Südstern gehabt. Diesen Riesenstress, wo ich dachte, die anderen leider sind alle Käse, die sind alle doof, nur ich bin der Gerechte. Aber das hatten wir ja gerade schon mal, ja? Ich war auch beteiligt, was ich über meine Brüder gedacht habe, die vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen haben, aber sie waren erlöst durch Gottes Gnade. Und wie oft habe ich sie gerichtet? Wie oft habe ich meinen Stab gebrochen, den Gott noch lange nicht gebrochen hatte? Was habe ich mich verrannt in meinen Gedanken, in der Beurteilung, wie die anderen zu sein hätten? Obwohl ich ja recht hatte. Versteht ihr? Das ist eine schlimme Sache. Und dann musste ich den letzten Gottesdienst halten vor den Armen. Und ich wusste, wenn ich den gehalten habe, nach mir wird die Sache eingestellt. Dann bin ich reingelaufen, anschließend in die Sakristei und habe geweint, weil ich nicht bereit war, für diese Männer und Frauen zu sterben, mir Unrecht tun zu lassen. Ich habe oft gebetet, Gott, nimm diese Schwierigkeit hinweg. Aber wenn Gott mir in dieser Schwierigkeit nicht mein Herz gezeigt hätte, ich hätte kein Mandat, über manche Dinge zu sprechen, über die ich heute sprechen darf. Wenn ich nicht durch dieses dunkle Tal gegangen wäre, hätte ich kein Mandat, über die bleibende Gnade und Güte Gottes zu sprechen, weil ich sie nicht in dieser Schärfe und Tiefe erlebt hätte, der mit mir gnädig gewesen ist, der über all die anderen sein Urteil gesprochen hatte, der nicht bereit war, für die Obdachlosen zu sterben, der nicht bereit war, sich Unrecht tun zu lassen. Ich hätte diese Erfahrung nicht, dass Gott immer noch an meiner Seite ist und mich lieb hat. Diese Erfahrung, dieses durch das Tal gehen, das hat mich geprägt bis auf den heutigen Tag. Ich bin da noch nicht am Ende, aber ich glaube, dass Gott manche Schwierigkeiten in unserem Leben zulässt, damit wir in unserem Charakter verändert werden, was ohne die Schwierigkeit anscheinend nicht ging. Hier könnte ich jetzt etliche Bibelstellen bringen. Ich könnte auf Hiob verweisen, die ganzen theologischen Debatten, die im Hiob-Buch abgehandelt werden. Da stehst du auf beiden und sagst, ey, der Freund hat doch recht. Der hat doch auch recht, der hat auch recht. Und Hiob hat auch recht. Und wer hatte zuletzt recht? Gott. Der macht unsere Gedanken zunichte, unsere Philosophie. Ich glaube nicht unbedingt, dass ich das so interpretieren darf im Vater unser, dass es sich um Tests handelt, die Gott gibt, aber sie werden kommen in dein Leben. Und da gibt's eine andere Sache noch, die auch viel Sinn macht, wenn ich das bete. Es steht ja geschrieben, dass Jesus nicht unbedingt in Griechisch gebetet hat. Er hat nicht in Griechisch gelehrt, sondern in welcher Sprache hat er gelehrt? Aramäisch. Und im Aramäisch gibt es da noch so einen ganz anderen Sinn, wenn man dieses Gebet auf Aramäisch sprechen würde, dann würde das sagen, lass uns nicht in Versuchung fallen oder führe uns, damit wir nicht in Versuchung fallen. Auch das gäbe Sinn. Ob das der Sinn ist, den Jesus gemeint hat, aber ich habe gedacht, auch das will ich euch mitteilen, weil das stelle ich so fest. Gib ein Beispiel nochmal, habe ich schon mal vor Jahren erzählt. Als Ingenieur durfte ich immer in großen Hotels bei Dienstreisen übernachten und so. Und dann komme ich in ein Hotel in der Schweiz Das war bisher die Krönung von allen Hotels, die ich erlebt habe. Und ich komme dahin ins Hotel, ich mache die Tür auf und plötzlich lag in der Luft ein erotischer Geist. Nun bin ich ja glücklich verheiratet, das war ich damals auch, nicht? Kann ich sagen, dass ich unzufrieden gewesen wäre mit meiner Frau und der ganzen Körperlichkeit, nicht? Also, aber du kommst dahin und überlegst dann, ey, welche Braut gibt es denn hier in der Schweiz? Und dann kommt der Geist Gottes und sagt, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Du spürst die Hormone doch mit, Heiliger Geist, hätte ich beten können. Du siehst doch, ja, das lag da. Und dann wusste ich, wenn gleich die Firmenkontakte kommen, da ist es ziemlich leicht üblich gewesen, dass die sagen, okay, wir gehen mal im Nachtclub, dann lassen sich leichter Geschäfte machen. Das kannte ich die Schweizer ja nicht, aber das stand in der Luft, dass die gleich klingeln, die holen mich ab und dann geht's irgendwo, ja, und dann Halligalli pur. Und dann habe ich da gestanden und habe gesagt, Herr Jesus, ich will nicht, aber ich weiß nicht, wenn die Versuchung noch dichter kommt, ob ich der ganzen Sache standhalten kann. Und ich glaube, die Männer, die hier sitzen, die wissen, wovon ich rede. Die wissen, wovon ich rede. Vielleicht weiß die eine oder andere Frau doch auch, dass es Momente gibt, wo du ganz komisch im Kopf wirst, wo alle Heiligkeit auf einmal überhaupt nichts mehr zählt. Wo Reinheit und Ehe auf einmal wegdiskutiert wird und du hast vielleicht noch gute Argumente. Hey, Jesus, meine Frau ist so dick geworden, ich hätte gerne noch mal eine dünne, ja? Verstehst du? Ja, du kannst dich da wirklich komplett verändern in der ganzen Sache. Versuchungen lauern und ich sag dir, wenn du gleich rausgehst und gehst heute mal essen, ja? So ein Steak. Nebenbei, da unten kannst du ein 800 Gramm Steak kaufen. Ich kenne Leute, die essen das auch. Und führe mich, ja, nicht in Versuchung. Ja, versteht ihr? Manche, da fängt es beim Essen an mit einer Disziplin. Die sollten weniger essen, weil die auseinandergehen wie ein Hefekuchen, ja. Und manche, die haben die Versuchung, dass sie nur immer fettarm essen. Die kommen nachher dreimal durch die Tür, bevor du das mal erkennst. Versteht ihr? Ich habe ja jetzt nur so aus meiner Erlebnis, so aus der Schweiz, nicht? Und wie Gott dann gütig ist, dann kam der Geschäftskontakt. Wir trafen uns im Foyer. Dann sagte Herr Gosek, normalerweise würde ich jetzt mit Ihnen in den Nachtclub gehen, aber ich habe gedacht, wir gehen mal in eine richtig rustikale Studentenkneipe hier. Hätten Sie dafür vielleicht Interesse und Verständnis? Da hat mein Herz gejubelt innerlich und ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob ich in dem Moment die Versuchung hätte aushalten können. Ich weiß nicht, ob ich versagt hätte. Und so könnte ich einige dieser Dinge aus meinem Leben erzählen, wo Gott in letzter Minute mir gnädig war und hat die Hand dazwischen gehalten nach der Schrift, dass keine Versuchung so groß ist, dass wir sie nicht aushalten können. Mit seiner Hilfe. Wenn Aramäer das beten würde, so habe ich nachgelesen, der würde beten, lass uns nicht in Versuchung fallen oder führe uns, auf dass wir nicht in Versuchung fallen. Auch das gäbe irgendwie Sinn, aber genau weiß ich es immer noch nicht. Und ich denke, wenn der ein oder andere von uns dieser Theorie nachgeht oder jener, wenn Gott gesagt hat, bete das mal so, ob du das letzten Endes verstanden hast oder nicht, das spielt keine Rolle, es steht so geschrieben. Ob dein Herz mit der einen Theorie mehr gehen kann wie mit der anderen, mit der einen Auslegung, mit der anderen, aber wenn du eine Exegese machst, du kommst immer wieder auf den gleichen Punkt, es steht so geschrieben. Und dann müssen wir manche Sachen stehen lassen. Deswegen, wenn auch hier wieder das uns steht, dann meint das uns alle. sondern vielmehr erlöse uns von dem Bösen. Das kann die negative Welt sein, wenn die Bilder vom Dritten Reich über den Fernseher laufen in diesen Tagen, dann hast du die böse Welt. Was damit anfing, dass Leute weggeschaut haben. Aber ich habe mich gefragt, wie oft schaue ich heute weg? Wie viele von uns waren beim Marsch für das Leben mit unterwegs? Schauen wir uns auf dem Sofa um und sahen die schlimme Welt? Oder stehen wir mit auf? Wer kümmert sich um die Väter? Gestern noch eine längere Diskussion mit meiner Tochter gehabt. Im Magazin Die Zeit ist ein Artikel über Väter, deren Frauen abgetrieben hat, geschrieben. Die Väter wollten das Kind haben, aber sie hatten kein Recht auf Widerspruch. Wer steht für diese Väter auf, die dieses Leben wollen und die Frauen wollen nicht? Versteht ihr, wir schauen so schnell weg in dieser negativen Welt, in dieses Böse. Erlöse uns von diesem Bösen, vielleicht, dass wir aufstehen und Gutes tun sollen. Es kann der teuflische Einfluss gemeint sein, es kann der Dämon mit den ganzen Süchten sein. Na, lasst mich da noch einen Haken machen. In manchem Haus, da hat die negative Welt noch Macht. In Form von Rechthaberei, in Form von Süchten, auch mit theologischen Waffen, die nicht mit Liebe eingesetzt werden, sondern mit Gesetz. Da hat Gott nichts mehr zu sagen, weil Mann und Frau oder Kinder Recht haben wollen. Da regiert nicht mehr Gott, das ist nicht mehr Reich Gottes. Oder wo Versuchung kommt vom Computer, vom Fernseher oder von was auch immer, hier darf ich beten, dass diese Macht des Bösen gebrochen wird. Dass der Friedefürst einkehrt, dass sein Reich kommt wie im Himmel, so auf Erden. Es kann auch mit dem Bösen gemeint sein, mein eigener egoistischer, unheiliger Charakter. Mit letzterem würde ich beginnen, wenn ich dieses Gebet formuliere, weil ich den nicht haben will. Ich habe gedacht, vielleicht wäre es gut, wenn wir entgegen unserer Liturgie nicht am Ende der Lobpreiszeit dieses Vaterunser nochmal sprechen würden, sondern jetzt, dass wir vielleicht nach dem, was ich ausgeführt habe, was ich auch ausgelassen habe, wir nochmal gemeinsam vor Gott aufstehen und beten. Wenn dir manche Stellen kritisch werden oder schwierig werden, dann schweig lieber, damit deine Lohntüte nicht geraubt wird. Aber wenn du das wirklich ernst meinst, dann schließ dein Herz auf und folge dem, was Jesus uns als Vorlage hinterlassen hat. Dass ich sagen kann, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen wir nochmal bitte Platz. Ich möchte uns Mut machen, wenn wir in der nächsten Zeit ins Gebet gehen. Schließ deine Herzenskammer auf und mach nachher zu. Und dann hab ein Seelsorgegespräch mit dem Vater, der der rechte Vater ist, über alle Väter, die genannt sind. Dann schütte ihm dort dein Herz aus. Wenn du dort in der Kammer bist, achte drauf, dass du nicht zu viele Ego-Gebete betest, sondern dass du ein Segen bist für den Gott, der dich berufen hat, indem du ihm heilige Hände emporhältst und sagst, hier bin ich einmal mehr. Ich gebe mich ganz hin. Dass du vielleicht betest, was Gott Freude machen könnte. In letzter Zeit habe ich oft gedacht, was könnte Gott am meisten Freude machen? Doch wenn draußen Leute von Neuem geboren werden. Wenn wir Sonntag für Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst hier Leute vorne hätten, die sagen, ich will diesen Gott in meinem Leben haben, den ich jetzt gerade kennengelernt habe. Ich möchte Vergebung meiner Schuld haben, weil das ehrt doch Gott, wenn Schuld vergeben wird. Vielleicht auch von denen, die hier sitzen, die fromm sind. Was ehrt Gott denn mehr als das, dass Schuld heute vergeben wird? Was freut ihn denn mehr? Dafür hat er doch gezahlt am Kreuz. Dass wir, wie die älteren Leute im Glauben gesagt haben, den Schmerzenslohn einbringen, den Jesus bezahlt hat. Was ehrt ihn denn, wenn Zeichen und Wunder geschehen? Für was? Zur Verherrlichung des Namens Jesu. Nicht damit wir bekannt werden als eine Gemeinde, wofür Kranke gebetet werden und wirklich was passiert, sondern dass der Herr wieder zum Königsplatz kommt, auf dem Thron sitzt. Wenn du Gott also irgendwo eine Freude machen willst, vielleicht sparst du dir mal den einen oder anderen Chorus zu Hause, der auch gut ist. Aber vielleicht legst du noch was drauf und sagst, als erstes will ich dir Freude machen, indem ich dir alle meine Schuld bekenne. Sagt Gott, das wird auch langsamer Zeit. Wäre ja mal was, ne? Das ehrt Gott, dass du kommst, weil du glaubst, dass er vergibt. Das Zweite, dass du sagst, ich will dir Freude machen, ich will dir Freude machen, ich will ganz kühn beten, dass wieder Zeichen und Wunder geschehen zur Verherrlichung deines Namens. Vielleicht auch noch ein kleines Ding hinterher, dass du sagst, ich will es nochmal ganz neu wagen, jemanden zum Gottesdienst einzuladen, der ein potenzieller Bekehrungskandidat sein könnte. Ich sage euch, ihr könnten draußen so um die 2 bis 2,5 Millionen davon rumlaufen, die diesen Herrn Jesus noch nicht kennen. Verstehst du das? Und vielleicht brauchen die ein Gesicht, wo sie sagen, ach, sie, ich habe mich schon immer gewundert, warum sie so freundlich sind, warum sie an der Kasse nie meckern. Ja, soll ich gerade Ihnen sagen, da trinkt mit meinem Chef zusammen. Ja, verstehst du? Was wäre, wenn dann Leute hier reinkämen? Würde das Gott ehren? Würde er sich darüber freuen? Warum gönnen wir ihm diese Freude nicht und bringen die Leute hin, bittet für Arbeiter in der Ernte? Am Freitag kam ein ganz kühnes Gebet. Also ich war im Moment richtig geschockt darüber. Ihr seht doch hier unsere lieben Roma-Kinder, nicht? Die haben auch Väter und Mütter. Ich frage mich, warum sitzen die nicht hier? Die haben auch Omas, Tanten und Onkel. Ehrlich, wenn du da hinkommst, du kannst gar nicht wissen, wie viel da alle zur Familie gehören. Und dann lese ich doch in der Bibel, das ist möglich, dass nach einem Erdbeben ein ganzes Haus auf einmal getauft werden muss. Ich meine jetzt nicht das Haus abreißen und dann, ja, und dann, ja. Ich meine so die Einwohner, die in dem Haus. Was wäre, da betet doch jemand wirklich so ganz kühn, Herr, schenk doch mal jemand, der die Sprache der Leute kennt, der die Mentalität kennt und der den Mut hat, dort in die Häuser zu gehen, mit ihnen zu sitzen und Jesus-Geschichten zu erzählen. Was könnte passieren, wenn am Ende des Jahres in jedem Gottesdienst wir da oben unsere Übersetzeranlage wieder fit haben müssten, weil die voller Roma sind. Wenn sich da oben kein Berliner mehr halten könnte, sondern nur noch Roma oben sitzen und die mit einem Lobpreis angeben, dass wir schwach werden. Die können nämlich singen. Vielleicht bringen die eine Fiedel oder irgendwas anderes mit und dann haben wir auf einmal so einen Hauch von Zigeunermusik. Ich weiß ja gar nicht, ob man das noch sagen darf, ob das politisch korrekt ist, aber ihr wisst, was ich meine. Könnte Gott sich darüber freuen? Dafür hat Jesus doch bezahlt. Und ich glaube, wir brauchen einen Mentalitätswandel in unseren Gebetszeiten, dass wir wieder das beten, was Gott Freude macht. Dass wir das von ihm bitten, was ihn ehrt, was seinen Sohn wieder aufs Tablett bringt. Und nicht, Herr, schenke mir dies oder jenes, mir tut das weh und das und jenes und welches, sondern sagen, was macht dir denn Freude, Herr Jesus? Was könnte passieren? Das im Nachspann. Ich glaube, der Herr Jesus freut sich heute, wenn wir kommen zum Tisch des Herrn und wieder schmecken, wie freundlich er ist, damit wir was hinaustragen können. Es hat so geschmeckt, an seinem Tisch zu sein, seine Güte, seine Freundlichkeit. Dass wenn du heute zum Tisch kommst und dich erinnerst, dass sein Leib für dich gebrochen worden ist, dass du dann mutig wirst zu sagen, ich möchte dir die Freude machen, Herr Jesus, indem ich bekenne, ich bin schuldig geworden vor Gott und vor Menschen. Sei mir Sünder gnädig. Dass du dann seine vergebende Gnade schmecken kannst. In der Nacht, wo der Herr Jesus verraten wurde, wo er auf dem Weg war, mit seinen Schmerzen meine Schuld zu tragen und zu bezahlen, nahm er das Brot und brach's. Unser tägliches Brot gib uns heute. Sagt, das ist mein Leib, der für dich da ist. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und nach dem Mahl nahm er den Kelch und segnete ihn. Sagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Wenn ihr das trinkt, verkündigt ihr meinen Tod, bis dass ich wiederkomme. Da liegt ganz viel Sendung drin. Wir verkünden, wir haben einen Gott, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist und lebt. So segne ich diesen Kelch, Jesus, in deinem Namen, so wie du gesegnet hast, dass er uns zur Kraftquelle wird, zur Erinnerung, zur Ermutigung, dass wir einen guten Vater haben, den man persönlich ansprechen darf. Zu dem man du sagen darf, der uns versorgt, der uns trägt, der uns liebt und erhält. So segne ich diese Gaben in deinem Namen, Herr. Amen. Die öfters am Abendmahl teilgenommen haben, die wissen, wir gehen durch den Mittelgang nach vorne. In den kleinen Kelchen ist der Traubensaft, in dem großen der Wein. Und man kann sich entscheiden, ob man Traubensaft oder Wein nehmen will. Mancher aus hygienischen Gründen, mancher wegen seiner Vorgeschichte. Aber wir sollten es nehmen, damit unser Innerstes gestärkt wird. Ich würde dich bitten, mit deiner Tochter zu kommen und es auszuteilen. Darf ich euch, dich mit deiner Frau bitten, zum Austeilen zu kommen? Würdet ihr beide kommen? Du mit deiner Frau? Ja. Danke, Herr Jesus, für die Gaben, die du gibst. Danke, dass du uns Dinge anvertraust, die deine Größe und deine Liebe bedeuten.